Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Sockenspezialisten In Silence. Das Startup aus Hamburg hat sich mit seinen coolen und hochwertigen Lauf- und Radsocken einen hervorragenden Ruf in der Ausdauersportszene gemacht. Wenn du bei deiner nächsten Trainingsrunde auf die Socken der anderen Sportler achtest, dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass du das ein oder andere farbenfrohe Paar der Hamburger Marke siehst. Aber nicht nur mit den vielen unterschiedlichen Styles und Designs punktet In Silence. Alle Socken werden in Italien oder Portugal hergestellt und sind für die höchsten Anforderungen entwickelt worden. Aus diesem Grund vertrauen auch Profiathleten wie Laura Philipp, Sebastian Kienle oder Philipp Flieger auf die Produkte von In Silence. Die neue Ultralight-Kollektion ist beispielsweise so dünn und minimalistisch, dass du sie kaum an deinen Füßen wahrnehmen wirst. Und jetzt natürlich das Beste. In Silence hat ein exklusives Angebot für dich. Als Junkmiles-Hörer bekommst du mit dem Code Junkmiles den kompletten Mai über 15% Rabatt auf deine Bestellung bei In Silence. Von der dünnen Ultralight-Socke bis hin zur universell einsetzbaren Merino-Socke oder coolen Accessoires wie Headbands oder Running Caps. Gehe auf insilence.com und spare mit dem Code JUNKMILES 15% auf alle Produkte, ausgenommen sind bereits rabattierte Styles. Den Link zum Shop von In Silence sowie den Gutscheincode findest du natürlich auch unten in den Shownotes dieses Podcasts. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge JUNKMILES für dich. Viel Spaß! Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junk Miles Podcast. Ich darf euch, wie ihr das hin und wieder zumindest gewohnt seid, heute mal als Single wieder begrüßen. Und zwar zu einer neuen Folge Studie des Monats. Und werde euch in den nächsten 10 Minuten, wie ihr wisst, allerhöchstens eine kleine Studie vorstellen, die ich heute mitgebracht habe. Und die Studie betrifft viele von euch. Und zwar dreht es sich um die Frage, wenn ich einen Ironman gemacht habe, wie lange brauche ich eigentlich, um mich zu erholen? Und jetzt ist zugegeben, die Studie nicht ganz so plakativ, wie ich gerade den vermeintlichen Titel hier rübergebracht habe. Denn der Titel der Studie lautet Recovery after an Ironman Triathlon. Sustained Inflammatory Responses and Muscular Stress. Also vereinfacht, es geht um die Recovery oder, ja, wenn man so will, die Erholung nach einem Ironman und dann um die Entzündungsantwort des Körpers und den muskulären Stress, der vorliegt. Das ist ein Artikel von Oliver Neubauer und Co., erschienen im European Journal of Applied Physiology. Ist schon ein paar Tage älter, ist aus 2008, habe ich immer wieder gerne gelesen in der Vorbereitung für meine Masterarbeit, die ich geschrieben habe über die endokrinologischen und immunologischen und energetischen Herausforderungen von Ultra-Ausdauerbelastung. Und da habe ich mich viel damals, kurz vor dem Kalten Krieg muss es gewesen sein, damit auseinandergesetzt, wie man solche Extrembelastungen, und da gehört natürlich zwangsweise ein Ironman hinzu, letztendlich quantifizieren kann auf diversen Ebenen. Und da habe ich viele Paper gelesen. Also da ging es zum einen um das Inhaltliche, also welche Marker sind jetzt in irgendeiner Form interessant, als auch um die Frage zum Beispiel des Studiendesigns. Also wenn man solche Belastungen quantifizieren will, was sind denn sinnvolle Zeitpunkte, um Messungen durchzuführen, um Blutabnahmen zu machen, was braucht es in der Vorbereitung als Standardisierung und so weiter und so fort. Und dieses Paper habe ich noch ganz gut in Erinnerung, weil ich das damals schon ziemlich gut fand und ich habe irgendwie gedacht, ich erinnere mich gleichzeitig sehr gut an eine Podcast-Folge beziehungsweise auch an ein Gespräch zu einem Artikel in der Printausgabe vom Triathlon-Magazin, welches ich geführt habe mit Anna Bruder. Liebe Grüße, Anna. Und das Gespräch haben wir auch geführt. Da ging es um diese Frage, sinngemäß quasi, wie viele Ironmans man denn oder was braucht es denn, um auf den Punkt fit zu sein. Und dann war ich schnell so bei dem Thema, wie lange braucht man denn eigentlich, um sich von einem Ironman zu erholen. Und ich würde jetzt einfach quasi die Frage an euch, gebe ich dir jetzt einfach mal weiter. Also ich würde jetzt wetten, wenn wir unter allen Junkmiles-Podcast-Hörern, die mal an einem Ironman teilgenommen haben, eine Umfrage durchführen würden. Und ich würde fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist ganz schlecht, 10 ist vollständig erholt. Wie lange hat es gedauert nach deinem Ironman, bis du mindestens bei 8 wieder gewesen bist? Und dann wette ich, dass die Antworten sehr, sehr unterschiedlich sein werden. Das liegt natürlich daran, dass Recovery, das erste Wort der Studie oder des Studientitels, natürlich sehr multifaktorell ist. Und wenn wir an Recovery denken, dann sind wir ganz schnell irgendwo so bei vielleicht sogar Proteinsupplementierung. Dann denken wir vielleicht auch an so Dinge wie Muskelkater. Hier in dem Titel der Studie, Muscular Stress, geht so in die Richtung, sage ich mal vorsichtig. Aber, und das, ich werde da jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber ich will das einmal ganz kurz anreißen. Ich persönlich finde, dass aus der Praxis gesprochen jetzt gerade zum Thema Recovery halt noch viel, viel mehr dazugehört, als jetzt einfach nur dafür am Ende zu sorgen, dass, weiß ich nicht, die Entzündungsmarker wieder auf Null sind. Denn für so eine Erholung beziehungsweise den Wiedereinstieg ins Training, dann den nächsten Ironman und so weiter und so fort, gehört ja in jedem Falle auch dazu, dass man sich zum Beispiel alleine mental darauf einstellt, dass man sich auch von diesen Strapazen mental erholen kann. Deswegen ist jetzt bei dieser Studie ist so, ne, ich habe eben plakativ gesagt, wie lange braucht es eigentlich, um sich von einem Ironman zu erholen? Ich würde sagen, sehr individuell. Manche erholen sich vielleicht auch nie davon und sagen, hey, das mache ich einmal und nie wieder. Und ich lache dabei, aber ich meine es sehr ernst. Ne? Auch das, da wird jeder auch vielleicht ein Beispiel zu kennen, wo jemand mal gesagt hat, hey, der Aufwand dafür und so weiter, dann das Durchführen, alles Tolles mal gemacht zu haben, aber nochmal brauche ich es nicht. Vielleicht hat dann auch nie so richtig die Erholung irgendwie stattgefunden. Und deswegen will ich einfach in erster Linie erstmal sensibilisieren dafür, dass Erholung oder Recovery von solchen Geschichten ein sehr, sehr weitläufiger Begriff ist. So, wenn wir uns aber die Studie angucken, dann ist die gemacht worden, im Übrigen beim Ironman in Österreich, nämlich in Klagenfurt, und zwar bei der Ausgabe, jetzt muss ich einmal nachschauen, das habe ich nicht auswendig gelernt, aber gemacht worden ist es bei, genau, in der 2006er Austragung, veröffentlicht wurde der Artikel 2008 und hat vor allen Dingen die Frage gestellt in puncto Erholung in Bezug auf Entzündung, also Sustained Inflammatory Responses und halt eben den muskulären Stress. Und ich darf schon mal an der Stelle sagen, diese beiden, ich sag mal, Richtungen in irgendeiner Form sind ausgewählt worden, weil die in sehr, sehr engem Zusammenhang miteinander stehen. Also Entzündung, Entzündungsmarker als auch Marker für Muscular Damage, wie wir so schön sagen, also quasi wahrhaftige Muskelverletzungen, ne? Also das, was wir vermeintlich als Muskelkater oder so in der Art so abtun, ist ja nichts anderes als irgendeine Form von kleinsten oder teilweise auch größeren kleinen Verletzungen, die die Muskulatur dann so erlitten hat. So, das Ganze hat so ausgesehen. In dieser Studie haben 42 Leute teilgenommen. Am Anfang waren es sogar 48 Leute, die für die Studie sich eingeschrieben hatten. Von den 6, die dann am Ende nicht teilgenommen haben, sind tatsächlich 3 nicht ins Ziel gekommen bei dem Rennen und 3 konnten am Ende das Studiendesign nicht vollständig durchziehen, denn es ist so gewesen, dass alleine schon im ganzen Monitoring, in der Vorbereitung auf den Ironman auch viele Tests gemacht worden sind. Also die Leute haben unter anderem sowas gemacht wie V2 Max-Tests, was man immer gerne anwendet, um so ein gewisses Leistungslevel der Athleten festzustellen. Die haben Ernährung protokolliert und so weiter und so fort. Und ich sag mal so, die Kernelemente des Studiendesigns sind gewesen, dass Blutabnahmen durchgeführt wurden bei diesen am Ende des Tages dann 42 Athleten, also es waren männliche Athleten in dem Fall, muss ich sagen, die in das Studienresultat eingeflossen sind. Und die Blutabnahmen sind gewesen 2 Tage vorm Rennen,
unmittelbar nach dem Rennen und dann nach einem Tag, nach 5 Tagen und nach 19 Tagen nach diesem Ironman. Ja, also ich sag nochmal, 2 Tage vorher, unmittelbar danach und dann 1, 5 und 19 Tage danach. So, und was wurde untersucht? Also die Studie sagt so schön, Blood Samples were analyzed for. Und dann kommt eine relativ lange Palette an Parametern, die hämatologische Profile wiedergeben, bei denen es um Plasmavolumen geht, bei denen es um teilweise auch so Enzyme geht wie Myeloperoxidase, tolles Wort, wie ich finde, ist am Ende einfach ja auch gleichzeitig ein, vereinfacht gesagt, ein Marker, der auf eine bestimmte Art und Weise auf Entzündungsprozesse hindeutet. Man muss sich das immer so vorstellen, das Thema Entzündung, ne, das kennen wir ja aus vielen Punkten im Leben, ist natürlich extremst komplex. Da sind sehr viele Enzyme, Proteine und Co. dran beteiligt, ja. Und je nachdem, welche Ausprägung da jetzt gerade in welcher Form dran beteiligt ist, lässt sich Aufschluss bieten, gegebenenfalls, oder auch Verhältnisse von unterschiedlichen Parametern zueinander, wo jetzt diese Entzündung gerade herkommt, was der Grund auch vielleicht für diese Entzündung ist und so weiter. Und deswegen ist diese Studie auch so aufgebaut, dass die jetzt nicht den einen Entzündungsmarker nimmt für, weiß ich nicht, Muskelverletzungen, sondern halt eine ganze Bandbreite hat an zum Beispiel Enzymen und Co., als aber auch an Parametern wie Cortisol, Testosteron, Interleukine 6 und 10 und so weiter und so fort. Also bitte nicht alles merken müssen, aber lange Rede, kurzer Sinn, eine sehr große Bandbreite an Parametern, die für eine differenzierte Darstellung der Entzündung als auch des muskulären Stresses sorgen sollen. Genau. So, und ich nehme euch einfach mal mit. Also ich habe es eben schon gesagt, erstmal ganz grundsätzlich, ich brauche jetzt nicht zu erzählen, das erklärt die Studie natürlich auch ganz wunderbar, wie ausdifferenziert in irgendeiner Form Entzündungen und Co. an Belastungen beteiligt sind, wie viele Studien es schon gibt, die sich um Entzündungsmarker kümmern nach Marathonläufen, nach Radrennen, nach Ultraläufen und so weiter und so fort. Wie gesagt, sehr breit gefächert. Ich sag mal so, vom Grundprinzip her ist das in der Sportwissenschaft so zu sehen, dass in Bezug auf die, jetzt bitte die Anführungsstriche sehen, aber die Standarddisziplin, wie zum Beispiel ein Marathonlauf, die Studienlage und demnach die Erkenntnis schon relativ gut gegeben ist, was so Entzündungsmarker und Co. beziehungsweise das ganze, der ganze Recovery-Prozess oder auch die entstandenen Verletzungen angeht. Wenn man sich das jetzt auf den Triathlon anschaut, dann ist die Studienlage da durchaus gering. Und das hat sich jetzt seit 2008 auch nicht gravierend geändert. Also es ist nicht so, wie man es vielleicht fühlt, ne? In der Gesellschaft spielt Triathlon immer mehr eine Rolle. Deswegen ist das jetzt in der Wissenschaft auch so. Also vielleicht so ähnlich, aber man darf jetzt nicht denken, dass die vorherrschenden Disziplinen in der Wissenschaft jetzt auch auf einmal Triathlon sind oder sowas. Das liegt in allererster Linie auch daran, dass der Triathlon als solcher, und das habe ich hier glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, immer so ein bisschen die Schwierigkeit mit sich bringt, dass die Differenzierung durch die Sportart als solche relativ schwierig zu machen ist. Also dadurch, dass wir Schwimmen, Radfahren und Laufen haben, können wir am Ende ja schon mal nicht mal mehr sagen, wo gegebenenfalls jetzt die Entstehung einer Entzündung zum Beispiel ganz genau herkommt. Also liegt es jetzt an dem mechanischen Stress, den ich habe durchs Laufen? Liegt es an der Glykogenverarmung, die ich habe aufgrund der Belastung? Und jetzt könnte man genauso hingehen und so macht es ja die Wissenschaft auch und zeigt dann zum Beispiel auf, wie sehen denn Entzündungsmarker aus als Antwort auf Ultramarathonläufe zum Beispiel, die gegebenenfalls über die gleiche Dauer funktionieren. So, was ist da anders? Wo könnte dann der Unterschied liegen? Und so weiter. Also, wie gesagt, sehr vielfältig, Triathlon noch nicht wahnsinnig populär, aber die Autoren haben sich hier, wie ich finde, in dieser sehr schönen Studie rangemacht. 48 Leute haben an der Studie teilgenommen. Wie gesagt, 6 sind am Ende aus dem Raster gefallen. Eine kurze Kategorisierung der Peoples, die dran teilgenommen haben. Ich habe es eben schon gesagt, das sind alles Männer gewesen. Die hatten ein durchschnittliches Alter von 35,3 Jahren. Die waren im Schnitt 1,80 groß, haben 75 Kilo gewogen, hatten einen Bodyfat-Anteil von 11,8%. Und vielleicht noch interessant, die hatten eine VO2-Peak, nicht zu verwechseln mit der VO2 Max, von 56 Millilitern, also 56,6, um genau zu sein, Standardabweichung 6,2 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. ich würde jetzt mal sagen, grundsolide trainiert. Das sind die klassischen Hobby-Triathleten, die einen Ironman machen. Also auch viele von euch da draußen. Und das ist jetzt natürlich auf keinen Fall kritisch gemeint, sondern oder in irgendeiner Form wertend, sondern ich wollte es nur einordnen. Also wenn wir jetzt mal uns einmal noch kurz die V2 Peak oder gerne auch die V2 Max anschauen, dann würden wir schon sagen, dass die im Profibereich zum Beispiel immer so mindestens bei 70 aufwärts, teils eher bei 80 aufwärts liegt. So in den guten Teilen des Profifelds. Und auch so die sehr, sehr ambitionierten Amateursportler, also die vielleicht offiziell keine Profis sind, aber dann eher so in Zeiten von 9, 9,5 Stunden sowas um den Dreh unterwegs sind, die werden sicherlich auch eine etwas höhere V2 Max brauchen, um das erreichen zu können. Die Racetime der Athleten lag bei 10 Stunden 51. Also, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht alle Zielzeiten, aber ich würde auch sagen, das ist ein guter, aber auch gleichzeitig echt richtig ambitionierter Durchschnitt. Ja, gleichzeitig sind die Trainingszeiten aufgelistet der Leute. Und die Leute, das war ein Einschlusskriterium der Studie, mussten sich mindestens 6 Monate auf diesen Ironman vorbereiten, um Teil dieser Studie sein zu können. Und das haben die auch gemacht. Und die Studienteilnehmer hatten eine durchschnittliche Trainingsdauer von 10,7 Stunden pro Woche aufgeteilt. In dem Falle jetzt hier gerade dargestellt nur in Kilometern pro Woche. Die Teilnehmer sind 4,8 Kilometer in der Woche geschwommen, sind 144 Kilometer Rad gefahren und 36 Kilometer gelaufen. Also wie gesagt, auch wenn jetzt Kilometer sicherlich nicht das alles entscheidende Kriterium ist für die Beschreibung von Trainingsvolumina und Co., aber ich sage es jetzt einfach mal als grundsolider, ambitionierter Hobby-Triathlet. Genau, und das beschreibt die Gruppe, glaube ich, ganz gut. Super. So, dann, wie gesagt, hat es viele Voruntersuchungen gegeben und so weiter, um die Athleten an dieser Studie teilhaben zu lassen. Dann gibt die Studie auch wieder, wie das Studiendesign beim Ironman in Klagenfurt aussieht, also welche Wetterbedingungen da vorherrschen und Co. Das brauche ich euch, glaube ich, alles nicht erklären. Und es wird im Detail erklärt, welche Parameter jetzt nochmal wie erhoben worden sind. Ich skippe mal und komme einfach mal direkt zu den Ergebnissen. Also nochmal, die durchschnittliche Zeit, also die Rennzeit waren 10 Stunden 52 Minuten. Dann wird nochmal erklärt, warum diverse Teilnehmer da ausgeschieden sind am Ende des Tages. Und um mal einen ersten wichtigen Parameter, der in irgendeiner Form mit Recovery, Schrägstrich Erholung, aber auch Schrägstrich Belastung in Relation gebracht wird, sind die Leukozyten, also letztendlich euch bekannt als klassisches eigenes antioxidatives System oder ich weiß nicht, wie man jetzt neudeutsch oder nicht neudeutsch, sondern wie man es aussprechen würde, aber am Ende euch bekannt als weiße Blutkörperchen und quasi das eigene, das eigene antioxidative System, euer Immunsystem, ein wichtiger Parameter eures Immunsystems. So ist es am besten. Das war schwierig, die englische Begrifflichkeit dann zu übersetzen. Und die Leukozyten, wie bei jeder anderen Krankheit oder Verletzung, spielen ja gegebenenfalls eine Rolle bei der Frage danach, wie verletzt oder erkrankt ist der Körper jetzt gerade. Und das, wie gesagt, gibt es ja für unendlich viele Krankheitsbilder, unter anderem auch für das Krankheitsbild Ironman machen in dem Falle. Denn die Antwort darauf ist, dass die Anzahl der Leukozyten, also der weißen Blutkörperchen, in dem Falle angestiegen ist, signifikant von vorher zu direkt nach dem Ironman um dezente 237%. Ja? Also euer körpereigenes Immunsystem ackert unter Volllast, wahrscheinlich auch schon während des Rennens, aber sehr merklich wird es dann direkt nach dem Rennen. Und das ist da die ganze Zeit am Arbeiten und ackert mit allem, was es hat, gegen letztendlich das, was ihr dem Körper da gerade antut. Ich darf das ganz süffisant so sagen jetzt gerade. Was man dann aber auch interessanterweise feststellt, und das ist eigentlich immer so ein Phänomen, was in Verbindung von Sport und Immunsystem sehr häufig wiederkehrend ist, dass sich das eigene Immunsystem auch sehr schnell dann wieder erholt. Also Beispiel, es gab zwar immer noch einen signifikanten Anstieg von der Blutabnahme einen Tag nach dem Rennen im Vergleich zu direkt nach dem Rennen. Also der Unterschied war immer noch, oder auch vor dem Rennen, der Unterschied war immer noch da. Aber der Unterschied der Leukozyten von vor dem Rennen und einen Tag nach dem Ironman war nur noch eine Erhöhung von 56% und nicht mehr von 237% von vor dem Rennen und direkt nach dem Rennen. Also man sieht sehr deutlich, es gibt einen wahnsinnigen Peak, der ist riesig groß, der offensichtlichen Aktivität des Immunsystems als Antwort auf einen Ironman. Aber es dauert dann auch ja quasi keine 24 Stunden und das Immunsystem ist zumindest mal langsam aber sicher wieder ein Stück weit nivelliert. Und jetzt darf ich vorwegnehmen, klar, wenn wir uns die Blutabnahmen anschauen, 5 Tage und 19 Tage nach dem Ironman, dann sind die quasi exakt gleich zu den Ausgangswerten von vor dem Ironman. Ja? Also die Immunreaktion ausschließlich zu erkennen, oder zumindest jetzt mal anhand der Anzahl der totalen Leukozyten oder der Gesamtleukozyten, ausschließlich unmittelbar nach dem Rennen und einen Tag nach dem Rennen, aber da schon auf jeden Fall mit deutlichen Abstrichen. So, und vielleicht da immer noch so ein Punkt zu, auch bei den weißen Blutkörperchen oder beim eigenen Immunsystem gibt es dann immer noch relativ viele Unterscheidungen, alleine schon in die 3 Hauptgruppen der Leukozyten, die unser Körper so hat. Das sind die Granulozyten, die Monozyten und die Lymphozyten, die wiederum selber sich dann auch immens unterscheiden in der Antwort auf den Ironman. Also vereinfachtes Beispiel, dieser extreme Anstieg der Leukozyten als Antwort auf den Ironman ist zu allergrößten Teilen auf die Granulozyten zurückzuführen, die halt, ja, ich habe keine Zahl, also ist lediglich als Tabelle oder als Grafik dargestellt, aber ich würde sagen, das wird ungefähr Faktor 8 sein in der Erhöhung. Also der große Teil dieses riesigen Unterschieds stammt halt aus der Veränderung vorrangig der Granulozyten. Genau, und kurzer Verweis irgendwie, ich hatte in meiner Masterarbeit war es auch so, dass ich da mir das Immunsystem angeguckt habe und ich kann sagen, da ist das Thema ähnlich, wobei man da sagen muss, dass der Anstieg zwar auch extrem groß war, es war damals eine Radbelastung über 1200 Kilometer, also 54 Stunden, also schon signifikant länger als ein Ironman, aber garantiert anders belastend. Ne? Niedrigere Intensität kann man sich vorstellen, alleine wegen der Dauer, kein Laufen, kann man sich auch vorstellen, ist klar, dass das auch eine Menge Auswirkungen hat. Und da ist auch die Antwort ähnlich gewesen, dass man sagen konnte, dass 48 Stunden, ich bringe das jetzt deswegen an, weil es in dieser Studie jetzt hier keine Messung 48 Stunden nach dem Rennen gibt, dass da zum Beispiel die Leukozyten auch alle wieder auf normal Null gewesen sind. Ja, also das Immunsystem in irgendeiner Form, also zumindest jetzt mal für diesen einen Parameter, reguliert sich ganz offensichtlich relativ schnell. Was passiert noch als Antwort auf einen Ironman? Eine Sache, die ganz extrem stattfindet, ist, wir begeben uns in einen sehr, sehr katabolen Zustand. Und das erkennen wir daran, dass wir uns unsere Testosteronwerte angucken können. Und in dem Falle sinken die, also Testosteron, ja, ein anaboles Hormon. Wenn das steigt, bin ich in irgendeiner Form in einem anabolen Zustand oder wenn das erhöhte Werte hat. Deswegen würde man das ja theoretisch völlig verbotenerweise natürlich supplementieren, um dem Körper zu helfen, ist das falsche Wort, ihn so zu manipulieren, dass er sich gegebenenfalls schneller anpasst im Sinne des Anabolen. Wenn die Testosteronwerte niedriger sind als quasi normal Null, dann ist das immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass ich mich in einem katabolen Zustand befinde. Auch das ist ein Phänomen, da muss man einfach klar sagen, Testosteron als solches, jetzt hier als Antwort auf den Ironman deutlich reduziert. Und zwar in dem Falle um 50%. Und das ist sowieso schon bei Ausdauersportlern nicht auf sonderlich hohem Niveau. Also dadurch, dass ihr relativ wenig anabolen Sport macht, in Form von zum Beispiel Krafttraining und Co., muss man immer dazu sagen, dass Triathleten tendenziell schon zu der Kategorie Sportler gehören, die eher vermeintlich niedrigere Werte, also Testosteronwerte haben, als zum Beispiel jetzt gerade Kraftsportler oder Mannschaftssportler oder ähnliches. So, und der Wert hat sich jetzt nochmal halbiert. Kann man sich also vorstellen, wir sprechen ja von einem ganz, ganz klaren katabolen Zustand, der in dem Falle einfach auch so ein Stück weit Ausdruck verleiht, dass der Körper sich jetzt gerade sinngemäß in einer Phase befindet, wo man auf jeden Fall nicht von ihm verlangen darf, dass der in irgendeiner Form hier jetzt noch Anpassung oder sonstiges betreibt, sondern der ist dann wirklich auf so eine Art Notstatus in irgendeiner Form, in der er sich befindet. Und das erkennt man auch immer ganz, ganz gut daran, dass halt Testosteron deutlich runtergefahren ist. Nochmal einmal ein kurzer Verweis, es wird auch gleich in dieser Studie hier deutlich, aber ich darf nochmal kurz auf die Maßarbeit verweisen. Eines der Hauptgründe dafür, dass Testosteron fällt, ist im allerhäufigsten Zustand energetischer Natur, also in einer Reduktion der Glykogenspeicher, in einer negativen Energiebilanz, in einer Art Unterversorgung, in der wir uns befinden und der Körper deswegen in diesen katabolen Zustand schaltet. Ist auch gleicher Link, wenn wir uns gewisse Krankheitsbilder angucken, wie Red S zum Beispiel, dann geht auch das häufig damit einher, dass Testosteronwerte signifikant reduziert sind. So, nicht zu vergessen, das Cortisol. Ja, Cortisol auch letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Parameter, der immer wieder darauf hindeutet, auf ja ein gewisses Problem, sage ich mal, was der Körper jetzt gerade hat. Und oder es muss nicht nur auf ein Problem hindeuten, sondern es kann auch auf eine positive Anpassung hindeuten. Aber am Ende würden wir Cortisol als eine Art Stresshormon bezeichnen, wenn man so will. Das ist, glaube ich, so der handelsüblichste Begriff, den wir dafür so verwenden. Und anders als Testosteron, welches sinkt, ne, als Antwort, steigt jetzt Cortisol in diesem Falle an. Und der Anstieg des Stresshormons als Antwort auf diesen Ironman liegt bei 240% im Vergleich zum Ausgangswert. Das heißt, auch da das sehr gut zu erkennen ist, dass wir, ich sage es jetzt mal sinngemäß, aber hormonell auch gerade unter sehr ordentlichem Stress liegen. Und interessant ist Cortisol auch deswegen, weil es in enger Verbindung zum Testosteron steht. Also diese Ausschüttung des Stresshormons Cortisol bedingt auch gleichzeitig dann wieder den katabolen Zustand. Also weil wir Stress haben, versetzt sich der Körper in einen katabolen Zustand. Das heißt, erhöhte Cortisolspiegel können dazu führen, dass es zu niedrigeren Testosteronspiegeln kommt. Deswegen ist in der vor allen Dingen auch Medizin, gar nicht mal in der Sportwissenschaft, aber ich würde sagen vor allen Dingen in der Medizin, aber zu Teilen auch in der Sportwissenschaft, häufig auch das Verhältnis und damit die abhängige Bedingung von solchen Parametern halt ein wichtiges. Denn in dem Fall ist das Verhältnis von Cortisol und Testosteron halt sehr häufig aussagekräftig darüber, wie jetzt hier das eine Hormon das andere bedingt, zum Beispiel. Ja, also deswegen ist das auch in dieser Studie so, dass dieser Teil zusammengefasst ist und das Cortisol und das Testosteron eigentlich ziemlich genau gemeinsam betrachtet werden. Genau, Testosteron, Konzentration ist nach einem Tag deutlich wieder gestiegen quasi, also ne, es war ja reduziert und war nach 5 Tagen wieder auf absolutem normalen Niveau. Und deswegen kann man da auf jeden Fall schon mal sagen, dass dann dieser anabole Zustand halt aller spätestens nach 5 Tagen auf jeden Fall auch vorbei ist. Also da, wo das Immunsystem sich schon andeutet, dass das ja vielleicht schon nach 2 Tagen wieder irgendwie zumindest mal halbwegs normale Werte aufweist, können wir jetzt hingehen und bei den Plasmakonzentrationen von Cortisol und Testosteron, Stresshormon, anaboles Hormon und so weiter, klar sagen, dass da auf jeden Fall die Erholung ähnlich gut funktioniert und man da mindestens nach 5 Tagen sagen kann, dass jetzt auf jeden Fall alles wieder auf normal Null ist. Anders, das darf ich vorwegnehmen, verhält es sich bei im Speziellen bei Parametern, die in Verbindung stehen zum sogenannten Muscle Damage. Also wie gesagt, so beschreiben wir es in der Sportwissenschaft manchmal. Und die Marker für Muscle Damage sind zum Beispiel sowas wie die Plasma-Kreatinkinase-Aktivität. Also Kreatinkinase, letztendlich ein Enzym, was ausgeschüttet wird aufgrund von Verletzungen der Muskulatur. Und in dem Falle jetzt zum Beispiel darf ich sagen, dass die Plasma-Kreatinkinase-Aktivität gesteigert ist, direkt nach dem Ironman um den Leptin Faktor von 1195%. Und Studienautoren haben das gleichzeitig noch ein bisschen auseinandergepflückt und haben dargestellt, dass sie Athleten gehabt haben unter den Probanden, deren CK-Aktivität angestiegen ist um dezente 4316%. Also jeder, der schon mal irgendwie in die ja, sag ich mal, klinische Diagnostik gekommen ist von Kreatinkinase, der weiß, das sind, ist ein Parameter, der kann vollständig aus dem Ruder laufen. Also das kann man auch wahrhaftig provozieren. Das Einzige, was es dazu braucht, ist eine körperliche Belastung, die in irgendeiner Form sehr zeitnah mit Muscle Damage zu tun hat. Kann ich schon mal sagen, das ist nicht Radfahren, sondern das wäre sowas wie plyometrische Sprünge machen, zum Beispiel Maximalkrafttraining, especially wollte ich sagen, als, wie sagt man, wie ist das deutsche Wort? Vor allen Dingen in exzentrischer Form, ja, also den Muskel quasi kontrahieren zu lassen, der sich dann aber lang zieht, also auseinanderzieht, dadurch halt vermehrt reißt. Und das war früher ein Running Gag im Sportstudium, wenn man dann mal die Chance hatte, an diverse Laborgeräte zu kommen und Kreatinkinase zu messen, dann war das eine ganz tolle Geschichte. Dann ist man eine Stunde ins Gym gegangen, hat sich ordentlich belastet, sage ich jetzt mal vorsichtig, und sich danach gefreut, wie solche Werte von normal null gerne dann auch mal eben solche Belastungssteigerungen von weit über tausende Prozente halt auf einmal darstellen können. Genau, und das zieht sich so weiter, also es betrifft nicht nur Plasma-Kreatinkinase-Aktivitäten, sondern auch Plasma-Myoglobin zum Beispiel, welches, um jetzt einmal der Vollständigkeit halber hier zu sprechen, angestiegen ist um 3840%. So, und dann auch einen Tag nach dem Rennen immer noch bei einem Anstieg war von irgendwas um die 1000% knapp und so weiter und so fort. Also wirklich dramatische Anstiege, die da stattgefunden haben. Und klares Zeichen dafür, dass erheblicher Muscle Damage vorliegt, der aber, das sage ich nochmal, für solche sportlichen Belastungen dann in irgendeiner Form auch wieder normal sind und vielleicht sogar auch noch höher ausfallen kann, je nachdem, ja, was man da jetzt gerade für eine sportliche Belastung vor sich hat. Genau, dann, wenn wir über Muscle Damage sind, kommen wir nicht umher, um immer auch über Entzündungen zu sprechen, und zwei durchaus wichtige Parameter zur Beschreibung der Entzündung, also zum einen Kreatinkinase, das geht schon stark in die Richtung, ist dann auch sind Interleukine und im speziellen Interleukin 6, welches ein Parameter ist, der halt, ja, wie gesagt, auch einfach ein Parameter zur Beschreibung von Entzündungsprozessen ist und auch die extrem angehoben, in dem Falle, Achtung, Plasma-Interleukin 6 Levels als Antwort auf einen Ironman um 10.000%. Ja, das ist genau das, was ich meine. Also mehr als das Hundertfache quasi angehoben jetzt gerade. Und ja, das sind natürlich extremste Auswirkungen, die solche Veranstaltungen dann haben. Ich kürze es ein bisschen ab und zwar gehe direkt zur Diskussion über. Und was am Ende des Tages bei dieser Studie sehr deutlich geworden ist. Wir haben eine Mannigfaltigkeit an Metriken, die in irgendeiner Form als Antwort auf diese Ironman-Belastungen da sind und die aber durchaus sehr deutlich unterschiedlich sind am Ende des Tages in der Auswirkung im Regenerationsprozess, also eben in diesem Falle nach einem Tag, nach fünf Tagen und nach 19 Tagen. Und was man sehr getrost unterteilen darf, ganz pauschal, ist Immunsystem relativ zeitig wiederhergestellt. Hormonhaushalt in Verbindung Stresshormon und Anabola oder anabolem Status, also Testosteron und Cortisol, relativ schnell wiederhergestellt. Was wir aber in jedem Falle sehen, ist, dass wir zum Beispiel bei Plasma-Kreatinkinase, bei Plasma-Myoglobin, bei den Interleukinen, also allen Parametern, die in irgendeiner Form in Verbindung stehen zu Entzündungen und Muskelverletzungen, auch zu teilen sogar immer noch signifikante Unterschiede zum Ausgangswert haben, immer 5 Tage nach dem Ironman, teilweise sogar noch 19 Tage nach dem Ironman. Also das Plasma HSCRP, also ein High Sensitive C-Reactive Protein, ist glaube ich die Abkürzung, oh Gott, das habe ich nicht nachgeguckt, war ich nicht vorbereitet, aber ich glaube so heißt es, am Ende des Tages auch wieder ein Entzündungsmarker. Und der ist auch 19 Tage nach dem Rennen immer noch höchst signifikant unterschiedlich. Das gleiche gilt auch für Plasma-Myoglobin, höchst signifikant unterschiedlich zum Ausgangswert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir stellen also fest, dass, und das beschreibt auch die Diskussion der Studie ganz gut, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass große Teile der Recovery als Antwort auf so eine Veranstaltung relativ zeitnah funktionieren, ist dieser ganze Entzündungsprozess, der im Körper dann weiterhin schwillt, ja, immer noch in irgendeiner Form vorhanden. und zieht sich auch relativ lang, kann also auch gerne mal fast bis hin zu 3 Wochen dauern, also mindestens mal 19 Tage auf jeden Fall, wohingegen, wie gesagt, das Immunsystem, die Katabolenprozesse und Co. sich alle schnell wiederherstellen oder schneller wiederherstellen. Und was man jetzt noch bedenken sollte, ist in jedem Falle 2 entscheidende Punkte. Erstens, wir werden eine große Individualität haben in der Auswirkung dieser Entzündungsmarker, weil die auch alleine schon in der, wir haben es eben gesagt, ne, das eine, der Durchschnitt stieg um 1000%. Es gab aber auch Leute, deren Anstieg lag bei 4000%. Jetzt kann man sich vorstellen, das allein ist ja schon Faktor 4 in der Unterscheidung und deswegen wird es halt auch über den Zeitverlauf gravierendste individuelle Unterschiede geben. Zweiter Punkt ist immer die Frage, wo kommt denn diese Entzündung jetzt gerade genau her? Und das ist ein ganz spannendes Thema, was auch in der Diskussion der Studie viel diskutiert wird. Und vielleicht so 2 Punkte, die da auch zu Teilen rausgearbeitet werden. Punkt 1 ist Glykogenhaushalt. Ja, also immer auch ein Stück weit die Frage, in welcher Verbindung steht der Glykogenhaushalt zu Entzündungen. Und das kann mehrere Aspekte haben. Also zum einen, dass eine Glykogenverarmung tendenziell gegebenenfalls ein Brandherd ist für Entzündungen. Dass gleichzeitig aber auch der signifikant deutlich gestiegene Umsatz an Kohlenhydraten gleichzeitig auch Entzündungen mit sich bringen kann. Also das erkennt man ja auch so in der, sage ich mal, kohlenhydratreichen Ernährung. Wenn die zu kohlenhydratreich ist, dann kann das auch dazu führen, dass wir gewisse Entzündungsprozesse im Körper leider unbewusst und auch ungesunderweise am Laufen halten, die wir mit einer ausgewogenen Ernährung nicht hätten. Und deswegen ist auf jeden Fall Glykogenhaushalt etwas, was eine sehr entscheidende Rolle spielt. Jetzt muss man sagen, okay, aber das kann ja nicht alles sein, weil der Glykogenhaushalt, der braucht nicht 19 Tage, um sich wieder herzustellen. Ne? Wenn wir jetzt wieder bedenken, dass Testosteron gleichzeitig, welches ja auch in irgendeiner Form eine Antwort ist auf zum Beispiel den Energiehaushalt, wie ich es eben gesagt habe, dann stellt man schnell fest, okay, den Katabolenzustand, den verlassen wir sehr zeitnah. Testosteron ist wieder in Ordnung. Ja? Da wird es also irgendeine Nivellierung geben im Energiesystem. Das ist klar. Und unsere Kohlenhydratspeicher, ja, die werden auch nach, sehr pauschal jetzt, aber nach 3, 4, 5 Tagen mal locker wieder gefüllt sein. Ob die sich so toll füllen können wie noch vor dem Ironman oder ob es da irgendwelche Probleme gibt beim Füllstatus, bei einer Ermüdung der Glykogen- oder Glukosetransporter und so weiter, sei jetzt dahingestellt, ganz anderes Thema. Kann natürlich sein, aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen kann das nicht mehr der Hauptgrund sein. Und dann sind wir halt schnell wirklich bei der Verletzungsform. Und das ist auch in dieser Studie sehr deutlich herausgestellt, dass die Vermutung sehr nahe liegt, dass es hier viel um mechanischen Stress geht, der zu Muscle Damage führt, der dann auch diese Entzündungsparameter am Laufen hält. Und wenn wir von mechanischem Stress reden, dann ist mechanischer Stress in erster Linie das, wo wir sagen, da passiert halt eine Mechanik am Laufen, die dazu führt, dass jetzt gerade etwas kaputt geht. Ja, also wir haben zum Beispiel eine exzentrische Belastung der Muskulatur. Und durch diese exzentrische Belastung, die wir da natürlich mit einer hohen Intensität über eine sehr lange Dauer ausführen, reißen halt immer mehr kleinste und kleinste Myofibrillen und die kleinsten Einheiten der Muskelfaser. Und je mehr davon reißen, desto mehr Entzündungen entstehen, die dann halt entsprechend auch lange anhalten. So, und jetzt Quizfrage zum Abschluss. Welches ist die Disziplin beim Triathlon, die am allermeisten für mechanischen Stress sorgt? Ganz klar das Laufen natürlich, weil das Laufen eine Belastungsform ist, bei der sehr viel exzentrisch gearbeitet wird. Also nochmal einfach zur Erklärung, konzentrisch ist, ne, die Muskulatur zieht sich zusammen, exzentrisch ist, sie arbeitet auseinanderziehend. Und wir wissen alle, der Muskel kann nur in eine Richtung, der kann also eigentlich nur sich zusammenziehen. Aber beim Laufen haben wir die Situation, dass, machen wir mal kurz, gehen wir mal einen Schritt durch, wir zum Beispiel beim Fußaufsatz ja die Situation haben, dass die ganze Muskulatur erstmal gegen die Gravitationskraft arbeiten muss und abbremsen muss. Die bremst den Körper ja, dass er nicht hinfällt, ja, sinngemäß. Und da sind zum Beispiel ganz, ganz viele exzentrische Prozesse am Laufen, die dann diesen plyometrischen Zyklus des Schrittes ablaufen lassen. Und wie gesagt, deswegen liegt da die Verbindung. Und man muss auch ganz klar sagen, und darauf verweisen die Autoren der Studie auch, dass wenn man sich dann so Ultramarathonläufe oder Marathons anguckt, dass man da teilweise auch bei deutlich kürzeren Belastungen sehr ähnliche Ergebnisse sehen kann, bei eben diesem langanhaltenden Zustand der schwillenden Entzündungsherde. Genau. So, in diesem Sinne, ich mach's mal ganz, ganz einfach zum Abschluss. Die Autoren sagen relativ simpel, the most important finding of the current study was that although the marked initial inflammatory responses, also ich übersetze mal kurz, die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind gewesen, dass die festgestellten initialen Entzündungsherde rapide angestiegen sind, also das, was ich euch eben gesagt habe, die tausender Bereiche, teilweise zehntausender Bereiche, aber dass diese Entzündungsresponse nach 5 Tagen eigentlich schon wieder okay war, aber man dann auch sehr deutlich sieht, dass es eine prolonged, moderate, but significant, significant elevation of sowas wie Interleukin 6, CRP und so weiter, also weitere Entzündungsmarker, die auch lange, lange Zeit nach dem Rennen immer noch signifikant angehoben sind. Und die sind impaired, also denen liegt zugrunde eine Glykogenverarmung beziehungsweise dann Glykogenspeicherwiederherstellung und eben die Damaged Muscles oder gerade in den Damaged Muscles, in denen das stattfindet. Die Autoren machen es sich völlig zu Recht einfach. From the perspective of the observed muscle repair and inflammatory processes, at least 2 bis 3 Wochen of active recovery wird empfohlen, bevor man dann wieder ins vermehrt intensive Training einsteigen kann. Also relativ einfach, 2 bis 3 Wochen danach geht es wieder los. Und ich muss ja, also das muss man mal deutlich sagen, da würden wir alle sagen, yo, das passt. Ne? Also es hat jetzt vielleicht auch noch keiner aus inflammatorischen Entzündungsgründen irgendwie 8 Wochen dafür gebraucht. Aber das ist genau das, was ich meine. Und deswegen habe ich das eben so suffisant gesagt. Das ist natürlich aus Recovery-Sicht auch genau richtig. Die Frage ist halt immer, wie klappt das auch mental und Co.? Wann fühlt man sich wieder bereit dazu? Braucht man vielleicht auch direkt eine Off-Season danach und kann auch erst 4 Monate später damit wieder anfangen? Das sind natürlich dann alles Punkte, die man in der Praxis auch noch ein bisschen mehr bedenken muss. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende bzw. eine weiterhin gute Zeit, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Nächste Woche hören wir uns hier wieder gemeinsam. Daniel ist wieder dabei, ich bin dabei. Genau. Und ich freue mich drauf. Macht's gut. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke.